Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast hat an der Fakultät für Mathematik und Maschinenbau der Technischen Universität Dresden promoviert. Danach Erwachsenenpädagogik studiert und sich zur Arbeits- und Organisationspsychologin weiterentwickelt. Seit über 30 Jahren ist sie als Beraterin, Trainerin und Coach international tätig. Sie läuft Marathon und pflegt einen bewussten Lebensstil mit Meditation, gesundheitsbewusster Ernährung, viel Natur, Reisen und Kultur. Seit ihrer Ausbildung am renommierten Lee Strasberg Institute in Hollywood hält sie Keynotes im internationalen Raum und hat dazu ein Buch verfasst mit dem Titel Der Zauberstab, wie ich Kommunikation mit Menschen erfolgreich gestalte. Ihr Institut hat sich auf die Entwicklung von Führungskräften spezialisiert und mit The Power of Silent Leadership hat sie bereits über 33.000 Menschen darin bestärkt, die introvertierte Seite von sich zu entdecken und diese als ultimative Superpower im Business zu nutzen. Herzlich willkommen im T-Talk, Dr. Christa Jana Hartwig.
Ganz herzlichen Dank für die wunderbare Vorstellung. Das ist ja ganz großartig. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Jana. Und wir starten vielleicht gleich mit der ersten Frage. Was genau verstehst du unter Silent Leadership und wie gelingt es mir gegebenenfalls, meine Introversion als wahre Stärke im Geschäftskontext nutzen zu können?
Der Begriff Silent Leadership ist ja Englisch, ne? Und wir haben den einfach gewählt, weil er das zum Ausdruck bringt, was ich gerne auch Führungskräften und vor allen Dingen Unternehmen nahebringen möchte, nämlich, dass wir zwar auf der einen Seite in einer extrovertierten, lauten Welt leben, aber auf der anderen Seite eben nicht alle Menschen extrovertiert sind, sondern dass wir eben auch die introvertierten Menschen haben und dass wir sogar auch die ambivertierten Menschen haben. Das heißt, das sind die, die in etwa gleiche Anteile Introversion, Extroversion in sich tragen und dass wir demzufolge nicht allen Menschen einen Gefallen damit tun, indem wir extrovertierte Führungskräfte immer wieder und immer wieder und immer wieder sozusagen produzieren oder reproduzieren, ja, sondern dass wir eben auch die Menschen, die, ich sag mal, leiser sind, deshalb Silent Leadership, ja, die nicht so sich in den Vordergrund stellen, manchmal ja sogar sich in den Vordergrund spielen, auch das erleben wir ja, dass wir diese Menschen eben auch brauchen und zwar nicht nur in Positionen ohne Führungsverantwortung, ja, Personalverantwortung, sondern eben auch in der Führungsposition selbst. Und meine Aufgabe besteht darin, ich sage mal, ich bin der Anwalt der Introvertierten, ja, dass ich sage, so, pass mal auf, mein Lieber oder meine Liebe, jetzt versteck dich mal bitte nicht hinter deiner Introversion, sondern wir gucken uns mal an, was sind denn alles so ganz hervorragende Stärken der Introversion und wie kannst du die einbringen, wie kannst du dir klar machen, das ist wirklich eine Superpower, die ich habe und dann bitte trau dich und dann geh bestimmte Schritte, weil ja, die Menschen mit den hohen introvertierten Anteilen, die haben oftmals mehr Angst vor dem Auftritt, vor der Öffentlichkeit und so weiter. Aber sie können das alles lernen, damit umzugehen. Ich selbst bin dafür das beste Beispiel. Ja, ich gehöre auch zu den Menschen mit den hohen introvertierten Anteilen. Und sie können wirklich so Schritt für Schritt, ne, nicht mal eben bam. Ja, also das ist nicht mit einem Seminarbesuch getan, ne? Aber Schritt für Schritt können sie sich dahin entwickeln, dass sie sagen, ja, okay, ich erkenne meine Superkräfte als introvertierte Persönlichkeit an. Außerdem darf ich mich da weiterentwickeln, darf ich so Step by Step aus meiner Komfortzone herauskommen und darf mich zeigen, weil jede Führungskraft kommt nicht drum herum. Sie darf sich zeigen. Ich sage bewusst nicht, sie muss sich zeigen, weil da ist schon wieder Druck. Sie darf sich zeigen und sie darf das lernen und sie darf sich dahin entwickeln. Da begleite ich diese Menschen und das macht mir eben unheimlich viel Freude, vor allen Dingen, weil ich eben alles nachvollziehen kann, was von deren Seite kommt, auch an Bedenken, an Zweifeln, an Ängsten tatsächlich auch oft, weil ich das alles selber durch habe. Ja.
Super, vielen Dank. Und du wärst auch meine Anwältin, liebe Jana, denn ich habe auch eine sehr hohe Ausprägung bei Introversion. In meinem ersten MBTI, also diesen Myers-Briggs-Test, hatte ich damals eben gelernt, okay, meine Ausprägung bei Introversion ist auch sehr hoch. Und einer der Mythen, die mir damals begegnet ist, ist eben, dass introvertierte Menschen keine guten Vertriebler sein können. Also eine weitere Gruppe, ähnlich wie bei Führungskräften, was du gerade eben angesprochen hast, denen mir das so abspricht. Und deshalb habe ich damals lange gezögert, als ich die Vertriebsleitung eines Großkunden angeboten bekommen hatte und bin meinem damaligen Chef heute noch dankbar, dass er an mich geglaubt hat. Was verstehen denn viele Menschen falsch, wenn sie an Introversion denken? Du hattest gerade eben schon ein paar Beispiele genannt, aber nochmal, welche Stärken haben vielleicht auch diese Menschen, die gerade eben auch als Führungskraft oder als Vertriebsmitarbeiter, was sind da die Stärken, die Menschen falsch verstehen, wenn sie an Introversion denken?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage, weil das ist wirklich so wichtig, da auch mehr Klarheit reinzubringen. Was Menschen häufig glauben, wenn sie über dieses Thema Introversion, Extroversion, das ist übrigens egal, ob du Extraversion sagst oder Extroversion, ja, das ist beides richtig. Wenn sie also darüber sprechen, dann kommt ganz häufig dieses letztendlich Missverständnis, aber das sehen sie eben so und das glauben sie so, dass introvertierte Menschen immer leise sind, immer still sind, immer zurückgenommen sind, sich nicht trauen, vor Menschen zu sprechen, schon gar nicht vor größeren Gruppen, dass sie langsam sind, ja, dass sie Ewigkeiten für Entscheidungen brauchen und. Also da gibt's wirklich so viele, und ich nenne das auch immer Mythen, wo ich sage, stopp. Das ist so nicht richtig. Das ist richtig, dass wir uns in diesem Persönlichkeitsmerkmal, Introversion, Extroversion, also in dieser Breite, dass das das Persönlichkeitsmerkmal ist, worin wir uns am meisten voneinander unterscheiden. Das ist richtig. Jetzt kommt der nächste Punkt, was wir auch heutzutage wissen, ist, dass Introversion, Extroversion zu ganz, ganz gewaltigen Teilen, da streiten sich die Wissenschaftler teilweise noch ein bisschen drüber, angeboren ist. Also das heißt, wir dürfen erstmal davon ausgehen, ja, diesen Unterschied Introversion, Extroversion gibt es bei Menschen. Jetzt kommt das große Aber. Es sind Anteile, die wir in uns haben. Also auch ein hochgradig extrovertierter Mensch braucht einfach seinen Ruheraum mal so für sich. Ein hochgradig introvertierter Mensch braucht das öfter. Das ist klar, ja. Aber wir haben auch bei den extrovertierten Menschen nicht immer nur Power, Power, Power und laut, laut, laut. Also ich mache es jetzt wirklich auch mal so ein bisschen platt. Was ist jetzt der größte Unterschied tatsächlich? Der größte Unterschied ist, woher nehme ich meine Energie? Woher ziehe ich meine Energie?
Wir leben heutzutage in einer Welt, in der wir zunehmend agitiert sind. Das bedeutet, ab morgens ist das Smartphone online. Wir werden andauernd mit Messages, mit E-Mails, mit Notifikationen bombardiert. Wir sind quasi always on. Wie schaffe ich es denn in so einem Kontext und vielleicht auch gerade dann, wenn ich als Mensch viel beschäftigt bin, noch Familie habe, also tausend Verpflichtungen gefühlt habe, solche Räume der Stille, solche Rückzugsmöglichkeiten zum Energietanken für mich zu etablieren?
Ja, auch da wieder vielen Dank für die Frage, weil das so, so wichtig ist, dass wir das lernen. Und da gehe ich sogar so weit, dass ich sage, das ist vollkommen egal jetzt, ob du da eher introvertiert oder extrovertiert bist. Ne? Die Introvertierten brauchen es vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen öfter, häufiger. Ja, aber es braucht wirklich heutzutage jeder, dass du lernst, kleine Mini-Auszeiten für dich in deinen Alltag einzubauen. Und die kleinste Übung dafür ist, dich zurückzulehnen in deinem Stuhl, dir diese Rückenlehne bewusst zu machen, dass sie dich stützt, dass sie breit ist, ja, dass du dich da anlehnen kannst und dann 3, 4, vielleicht 5 Mal einfach bewusst atmen. Einatmen, ausatmen. That's it. Mehr ist gar nicht notwendig. Und was du dabei machen kannst, ist, dass du dir bewusst machst, der Atem kommt jetzt durch meine Nasenlöcher rein in meinen Körper, erfüllt meinen ganzen Körper aus. Oh, wow, ich krieg überall wieder Sauerstoff rein. Wie schön, ja? Und dann, ich lasse alles, was mich jetzt nervt, alles, was ich nicht brauche, alles, was mich stört, mit dem Ausatmen lasse ich wieder gehen. Ich lasse es los. Und meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass es viel, viel besser ist, mal eine Pause einzulegen und sich zuzugestehen, ich brauche jetzt diese Pause, als durchzupowern, die berühmte Stulle am PC und durch, weil das hält auf Dauer kein Mensch aus. Das ist wie ein Gummiband, was du dehnst und in diesem gedehnten Zustand lässt. Eine ganze Weile geht das gut und irgendwann macht's Peng und dann ist dieses Gummiband gerissen. Ja? Wenn du aber zwischendurch mal wieder loslässt, dann hält dieses Gummiband vielleicht 50 Jahre oder so. Aber ich nehme das immer ganz gerne so als Beispiel. Oder gerade Thema Smartphones, ne? Das kannst du ja an deinem Smartphone einstellen, wirklich Ruhezeiten einstellst, dass du die gesamten elektronischen Geräte aus deinem Schlafzimmer verbannst. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe das früher genossen, ich habe das so toll gefunden, dass ich in meinem Schlafzimmer einen Fernseher hatte. Gibt's nicht mehr, ja? Raus damit. Hol dir einen ganz normalen Wecker.
Stopp mal kurz. Ich glaube, es ist Zeit für einen Mindful Moment. Also lass uns kurz einen Moment innehalten und vom Zuhören zum Anwenden übergehen, um zu sehen, wie die Ideen dieses Podcasts dein Leben aufmischen können. Mindful Moment. Always on, niemals off? Egal, ob du dich eher als extrovertiert oder introvertiert identifizierst, das ständige Bombardement mit E-Mails, Anrufen und Nachrichten ist für uns alle auf Dauer ungesund. Denn wie du gerade gehört hast, diese ständige Agitation ist für unser System wie ein Gummiband, das unter ständiger, dauerhafter Anspannung ist. Janas Antidot? Ruheinseln einbauen. Also Ruhezeiten auf dem Smartphone einstellen, den Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannen, gerätefreie Zeit vor dem Schlafen einrichten. Und der einfachste, vielleicht aber auch wichtigste Hinweis, unseren Atem zu nutzen. Über unseren Atem können wir ganz einfach und ohne fancy Hilfsmittel unser Nervensystem beruhigen. Denn tiefes, langsames Atmen, insbesondere durch die Nase, stimuliert unseren Vagusnerv, der eine Schlüsselrolle dabei spielt, unser parasympathisches Nervensystem zu regulieren. Dabei reduzieren wir Stresshormone wie Cortisol und fördern die Ausschüttung von entspannend wirkendem Serotonin. Außerdem ist unser Atem eine Fokushilfe für das Hier und Jetzt, zurück in unseren Körper. Also probier's doch gleich einfach mal aus. Tief einatmen. Genau.
Du hast dich im Vorfeld als selbst introvertiert bezeichnet. Hast gesagt, du bist eher ein introvertierter Typ, einfach von deiner Natur her. Was hat dich denn deine Ausbildung am Lee Strasberg Institute darüber gelehrt, wie es gelingen kann, die Angst vor Publikum zu sprechen, zu überkommen?
Also dazu muss ich sagen, ich habe ja diese Ausbildung gemacht, nachdem ich schon längst als Trainerin tätig war, schon vor 3000 Leuten gesprochen hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich da ins kalte Wasser gesprungen bin. Die Übungen, die wir dort gemacht haben, waren allerdings teilweise sehr, sehr, sehr herausfordernd, weil du dich tatsächlich ständig überwinden durftest. Ja, also wirklich raus aus der Komfortzone. Und mir hat dabei geholfen, dass ich mir gesagt habe, okay, du bist jetzt hier, du machst jetzt diese Ausbildung, du hast dafür viel Geld hingelegt, du bist dafür extra nach Amerika gereist. Jetzt mach mit. Also ich habe mir selber diesen inneren Befehl gegeben und habe gesagt, jetzt kein Verstecken, nein, ich kann das nicht, dieses Verstecken hinter der Introversion, ne? Ich bin introvertiert, ich kann das nicht, das geht für mich nicht, sondern du machst mit. Eine Übung zum Beispiel war, dass wir unseren Namen als Tier darstellen sollten. Also nicht Namen tanzen, ne? Montessori, ja, sondern wirklich komplett darstellen, also in diese Tierwelt rein. Wir hatten zwei Trainer, die eben auch als Schauspieler gearbeitet haben, die als Trainer für die Schauspieler gearbeitet haben. Und die haben uns das dann erstmal vorgemacht. Und der eine hat dann einen Affen vorgemacht. Und wir standen alle im Kreis. Und als er das vorgemacht hat, ich dachte, oh mein Gott. Ne? Also der ist da wirklich reingegangen, ist da gehüpft, hat geschrien, ne? Hat so diese typischen Affenbewegungen gemacht. Ne? Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Also mir war wirklich so leicht schwummerig, ehrlich gesagt. Und dann war die Herausforderung, dass du jeweils das Tier des anderen, der vor dir dran war, noch mitmachen solltest. Mir ist vor lauter Schreck gar nichts eingefallen. Also auch Jana, ne? Und ich dachte, ja, mit J, was nimmst du denn da? Und dann kamen die um die Ecke, haben mir geholfen, haben gesagt, ja, Jaybird. Okay, also Jaybird, ne, da brauchst du nicht allzu viel zu machen, dann machst du ein bisschen die Armbewegungen, ne, so flattern und ja, vielleicht mal piep, piep oder krächz, krächz oder keine Ahnung, was ich da dann für Laute von mir gegeben habe. Das weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls, ich dachte noch, ja, okay, das ist ja nicht so schwierig. Aber wie gesagt, die anderen davor, die durftest du auch mitmachen. So, und dann habe ich mir gesagt, okay, es hilft nichts. Es hilft nur eins, volle Kanne dich reinstürzen und machen. Just do it. Und das habe ich dann auch gemacht und es war wunderbar, es war ganz fantastisch. Nur um euch nochmal zu sagen, wie anstrengend das war. Also wir hatten einen Mann dabei, ich weiß nicht mehr ganz genau, also ich würde mal sagen 1,98, also ein Hühne von Mann, sportlich, durchtrainiert, alles. Der ist, nachdem er eben mehrere Figuren da machen musste, dann seinen eigenen Namen, der ist danach ohnmächtig zusammengebrochen, weil das so anstrengend war, ne? Was hat mir aber diese Übung mitgegeben, deshalb kann ich auch so viel noch darüber erzählen, weil die so haften geblieben ist. Wenn du etwas willst, mach dir bitte klar, dass du es wirklich willst und warum du es willst. Das berühmte, wie die Amerikaner sagen, know your why and start to fly. Also warum will ich das jetzt? Ja? Und dann eben, wie gesagt, dieses just do it, dann gib dich da rein, dann gib alles, dann mach alles und versteck dich nicht hinter irgendwas. Ja? Geh deinen Weg raus aus der Komfortzone, weil sonst bleibst du immer da, wo du schon immer warst. Es wird nicht besser. Es gibt keinen, zum Beispiel nächsten Karrierestep. Es gibt keinen, ich fühle mich besser, sondern du bleibst da, wo du bist. Du bleibst da, wo du warst sozusagen. Und wir kriegen alle Menschen, jeder von uns, wir kriegen jeden Tag immer kleine Angebote. Wenn du jetzt eher spirituell unterwegs bist, kannst du sagen, kleine Angebote vom Universum. Oder du sagst einfach nur kleine Angebote vom Leben, die dazu führen, dass du ein kleines bisschen wieder dein Komfortzonen-Stretching betreiben kannst. Ne? Stell dich den Herausforderungen des Lebens, geh sie an, hab bitte auch keine Angst vor Fehlern. Es gibt nichts, was du falsch machen kannst. Ja, wenn du etwas machst, wirst du ein Resultat bekommen. Und es kann sein, dass dieses Resultat nicht dem entspricht, was du gerne hättest und wie du es dir gewünscht hast. Aber dann kannst du dieses Resultat analysieren und dann kannst du gucken, okay, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen, besser machen, ja, dass es mir in die Richtung geht, wie ich es gerne haben möchte, wie ich es mir wünsche. Also geh einfach deinen Weg. Auch egal, was die anderen sagen, ne? Was Oliver gesagt hatte, ich habe da jemanden gehabt, der an mich geglaubt hat. Wenn du das hast, wow, wunderbar, feiere diesen Menschen. Wenn du das nicht hast, ja, dann ist es noch wichtiger, dass du nach Möglichkeit dir einen Coach an deine Seite holst, damit du jemanden hast, der dich bestärkt, weil auch nicht alle haben Eltern, die sie bestärken. Und dann geh deinen Weg. Mach das, wozu du dich berufen fühlst, was dir Spaß macht, wo du sagst, ja, wow, da sind meine Stärken und lebe diese Stärken. Konzentriere dich um Gottes Willen nicht auf deine Schwächen. Ja, ich müsste da noch besser werden, ich müsste das noch machen. Und dann brauche ich noch eine Ausbildung, dann brauche ich noch eine Weiterbildung, bevor ich überhaupt weitergehen kann. Ja, vielleicht brauchst du sie. Und vielleicht ist es auch gut, sie zu machen. Aber versteck dich nicht dahinter, dass du das erst alles noch brauchen würdest, bevor du den nächsten Step gehst. Es gibt ein wunderschönes Zitat, das heißt, der Weg schiebt sich dem Gehenden unter die Füße. Schon mal gehört? Ich fand das so toll. Als ich das gehört habe, dachte ich, wow. Ja, der Weg schiebt sich dem Gehenden unter die Füße. So, also fang an zu gehen.
Wunderbar. Mir fallen 1000 Fragen ein. Ich versuche nochmal zurückzukommen auf. In unserem Podcast geht es ja auch darum, wie werde ich CEO unseres eigenen Lebens und sich halt als Mensch auch ganzheitlich entsprechend zu entwickeln. Also nicht nur in einer Richtung, sondern eben wirklich multiple Rollen, die ja dieser CEO innehat, zu bedienen. Wie wird sowas nachhaltig?
Da spreche ich wirklich jetzt mal so aus eigener Erfahrung und natürlich auch, wenn ich an meine ganzen vielen, vielen, vielen Seminarteilnehmer denke. In meinen Augen ist tatsächlich das Allerwichtigste, Ziele zu haben. Das heißt nicht, dass du in so einem To-Do-Modus bist, also jeden Tag dir da Ziele aufschreibst und dann das muss, ja, weil dieses Muss baut unheimlich Druck auf. Sondern was, um CEO des eigenen Lebens zu sein, ganz wichtig ist, ist, dass du ganz große Ziele hast. Also das heißt, dass du dir mal Gedanken darum machst, was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Noch größer formuliert, und das geht dann schon wieder so in Richtung Spiritualität, warum bin ich denn auf dieser Welt? Ja, was kann denn mein Beitrag sein? Und ich sage das bewusst so groß, um diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen, als sie war, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Was kann da mein Beitrag sein? Und ich sage ganz ehrlich, als ich mit solchen Gedanken konfrontiert wurde, so dieses berühmte Thema Vision und Mission und so weiter. Ich habe am Anfang so gedacht, oh Gott, was soll das denn? Ja, also hör mal, ich bin hier mit mir beschäftigt und mit den täglichen Herausforderungen meines Lebens und ja, Mission, Vision. Ne? Und dann habe ich, auch weil ich so durch Weiterbildung und Coaches darauf gestupst wurde, mich immer mehr damit beschäftigt. Wenn dir so etwas wichtig ist, wenn dir das klar wird, dann bedeutet das auch, dann darfst du da Zeit reinstecken. Und das bedeutet zum Beispiel dann für dich, dass du ein völlig anderes Zeit- und Selbstmanagement aufbauen wirst, als wenn du sagst, das Allerwichtigste für mich ist, nicht CEO in meinem Leben zu sein, sondern CEO von der XY-Firma zu werden. Da wird dein Lebensweg und deine Zielsetzung wird anders sein. Auch das, wenn du so eine Ziele hast, ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass du es für dich abklärst. Und ich sage mir, es gibt kein besser oder schlechter. Wenn jemand sagt, ich will unbedingt den Ferrari fahren, dann ist das okay. Wenn das dazu führt, dass dieser Mensch Leistung bringt und sich einsetzt und ja, für mich, ich kann ja nur meine Welt sich darstellen, ja. Für mich ist das vollkommen okay. Wenn ein anderer sagt, um Gottes Willen, es gibt zu viele Ferrari-Fahrer auf dieser Welt, ja, ich setze mich dafür ein, dass 1000 Bäume pro Monat gepflanzt werden. Wunderbar, sehr schön. Also es wird in meinen Augen und in meiner Lebensphilosophie, es wird nach wie vor beides geben. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass du wirklich dich mit dir, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Werten, mit deinen Zielen, mit deinen Visionen für dich, dein Leben und für die Welt auseinandersetzt und dir immer wieder die Frage stellst, welchen Beitrag kann ich leisten? Wie kann ich so leben, dass das für mich werteorientiert ist? Und dieser Beitrag, der kann so unterschiedlich sein und wichtig ist, dass du dich für deinen kleinen Beitrag, den du jeden Tag leistest, ja, auch selber wertschätzt und selber liebst und dir vielleicht mal auf die Schulter klopfst, ja, und sagst, hey, wow, ne, Kai, Oliver, Jana, gut gemacht, das war gut.
Mindful Moment. Und warum bist du eigentlich hier? Jana sagt, wir dürfen größer denken, mal über den Tellerrand der Alltagsroutinen hinaus, über das, worum es in deinem Leben vielleicht wirklich geht. Deine Vision und Mission in der Welt. Das lassen wir uns einmal kurz auf der Zunge zergehen. Eine Vision ist wie ein Kompass, die uns den Weg weist. Sie beschreibt, wohin wir wollen und was wir erreichen möchten. Eine klare Vision gibt uns einen Sinn für Zweck und Richtung. Doch eine Mission ist ebenso wichtig. Sie definiert nicht nur, warum wir das tun, was wir tun, sondern was genau wir eigentlich tun. Damit gibt uns unsere Mission eine Motivation, die über uns selbst hinausgeht und verleiht unserem Handeln damit Bedeutung und Tiefe. Also, wofür bist du hier? Wofür bist du wirklich hier? Wie verlässt du die Welt ein kleines bisschen besser, als du sie betreten hast? Und wenn dir jetzt nur ein Impuls zu deinem Impact in der Welt einfallen würde, welcher wäre es?
Du hast jetzt mehrfach den Punkt rund um die Werte angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Martin Seligman ist Vorreiter auf dem Feld der positiven Psychologie und spricht darüber, dass ein werteorientiertes Leben einen extrem hohen Beitrag dazu hat, wie zufrieden ich vielleicht auch rückblickend auf mein eigenes Leben schaue. Wie finden Menschen denn deines Erachtens nach zu ihren Werten? Und wie bewusst sind sich die Menschen, vielleicht auch die, mit denen du gearbeitet hast, überhaupt, was ihre tatsächlichen Werte sind?
Also ich sage mal, wir brauchen das gar nicht so kompliziert zu machen. Denk einfach mal darüber nach, was dir wichtig ist. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Und das schreibst du einfach mal auf. Und wenn du das zum Beispiel mit einem Coach gemeinsam machst, dann wird das häufig, wenn es eben online ist, auf so eine Sticker geschrieben, ja, oder wenn es eben live ist, auf die berühmten Moderationskarten geschrieben. Und dann kannst du das ja einfach hintereinander weg anheften, zum Beispiel an eine Pinnwand. Und dann gibt es eine Methode, dass du eins immer mit dem anderen abgleichst. Also du fängst ganz unten an und fragst zum Beispiel, wenn jemand geschrieben hat, Pünktlichkeit, ich nehme mal sowas ganz Leichtes, ja. Pünktlichkeit und darüber steht meinetwegen Zugehörigkeit, ja. Also Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist mir wichtig. So, dann fragst du, ist Pünktlichkeit wichtiger als Zugehörigkeit? Dann denkst du einen Moment nach oder der Mensch, mit dem ich dann da gearbeitet habe, denkt einen Moment nach und sagt, nee. Okay, dann ist also klar, Pünktlichkeit bleibt unten. So, dann geht's weiter. Ist jetzt Zugehörigkeit wichtiger als darüber steht meinetwegen Freiheit? Und dann sagt er, nee. Also mir ist Zugehörigkeit ganz, ganz, ganz wichtig. Also Freiheit ist mir tatsächlich nicht so wichtig wie Zugehörigkeit. Okay, dann rückt Freiheit ein Stück nach unten und Zugehörigkeit rückt ein Stück nach oben. Ja, so, und so gehst du diese ganzen Werte durch, bis du deine 10, deine 5, deine 3 wichtigsten Werte ermittelt hast. Und bei ganz vielen Menschen landen dann tatsächlich so Werte wie Freiheit, Liebe ganz oben. Das sind natürlich dann wirklich ganz, ganz große Werte. Das ist aber völlig in Ordnung, weil du kannst dann gucken, okay, und wie genau kann ich jetzt Liebe zum Beispiel in meinem Umfeld leben? Das bedeutet ja nicht, dass du zu jedem deiner Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen hingehst und sagst, ich liebe dich. Darum geht's ja nicht, sondern es geht darum, ja, wie kann ich das einbringen in meinen Alltag? Und das kann zum Beispiel sein, indem ich dann sage, ich verpflichte mich selber zu einer liebevollen, und wenn das vielleicht noch zu viel erscheint, zu einer freundlichen, wohlwollenden Kommunikation als Beispiel. Und dann wirst du mit deinen Menschen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis und auch in deiner Arbeit anders umgehen, als wenn du dir darüber noch nie Gedanken gemacht hast und dir das überhaupt nicht bewusst geworden ist, dass Liebe für dich tatsächlich ein hoher Wert ist. Ja? Oder jemand, der als hohen Wert zum Beispiel Familie hat und feststellt, mein Gott, ich habe ständig Überstunden, ich habe ständig Dienstreisen, ich habe ständig dies, ich habe ständig das und ich kann für meine Familie gar nicht so da sein, wie ich möchte. Ja, da leite ich dann mit ihm gemeinsam logischerweise ab, Moment mal, dann müssen wir uns dein Zeit- und Selbstmanagement angucken und da sage ich jetzt bewusst müssen, weil sonst wirst du unglücklich. Das ist nämlich das, was du gesagt hast, Kai. Ne? Wenn ich nicht nach meinen Werten lebe, werde ich nicht nur unglücklich, sondern ich werde sogar krank.
Nochmal Stichwort Führung. Da gibt's ja auch einen Ausspruch von dem Benediktinermönch und Führungskräftetrainer Pater Anselm Grün, der gesagt hat, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen.
Ja.
Und du hast es ja schon anklingen lassen mit den Werten und mit auch, ich nenne es mal Disziplin. Gibt's noch etwas, was du da in die Waagschale legen würdest? Was muss ich beachten, damit ich mich selbst gut führen kann, um andere gut führen zu können?
Ja, also ich kenne diesen Spruch und ich stimme dem hundertprozentig zu. Und ich sag, als Führungskraft darfst du dir darüber bewusst sein oder bewusst werden, wenn du es dir noch nicht bist. Als Führungskraft bist du immer Vorbild. Immer. In jeder Sekunde. Und da darf dir bewusst sein, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tatsächlich alles kopieren, bewusst oder unterbewusst. Sie tun es einfach, was du vormachst. Das bedeutet ganz einfach, wenn du zu spät kommst, werden sie auch nicht unbedingt pünktlich sein. Wenn du eine aggressive Kommunikation an den Tag legst, werden sie auch nicht gerade höflich kommunizieren. Also sei dir bitte als Führungskraft bewusst, dass du wirklich in jeder Sekunde Vorbild bist. Und es geht sogar so weit, dass deine Mitarbeitenden auch sehr genau gucken, ja, wie ist denn dieser Mensch privat? Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass du keine Rolle spielst, ja, sondern dass du, das berühmte Wort, authentisch bist. So, und solange ich auf der Ebene bin, die Umstände sind schuld, die anderen sind schuld, die Politik ist schuld, das Wetter ist schuld, die Deutsche Bahn ist schuld und so weiter und so weiter. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Gebe ich immer den anderen die Macht. Wenn ich selber sage, okay, nehmen wir jetzt mal die Deutsche Bahn, es gefällt mir nicht, dass der Zug ausgefallen ist und dass ich jetzt hier rumstehe. Das darf ich natürlich sagen, dass mir das nicht gefällt. So, die nächste Frage darf dann aber sein, was mache ich jetzt? So, und solange wie du dann anfängst rumzuschimpfen und sagst, und Deutsche Bahn und bäh und ne, bleibst du in diesem Opfermodus. Wenn du aber dann sagst, okay, alles klar, der nächste Zug kommt meinetwegen erst in 3 Stunden. Ich gehe jetzt in einen Kaffee, ich gucke mir meine WhatsApp-Nachrichten, Streamer-Nachrichten, was weiß ich, was du für einen Kanal hast, an. Oder ich kaufe mir eine schöne Zeitschrift oder vielleicht hast du auch ein Buch dabei oder dein Kindle oder was weiß ich für welchen Reader. Und ich setze mich da jetzt schön hin und ich gönne mir einen Kaffee oder einen Tee und ich nutze diese Zeit jetzt einfach für mich. So, dann hörst du auf zu schimpfen, du hörst auf, dich zu beklagen und du machst etwas ganz aktiv. Und das ist Selbstführung.
Jana, zum Thema Kommunikation. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass viele Themen, viele Herausforderungen im Leben damit zu tun haben, dass wir uns mit anderen Menschen auseinandersetzen müssen und das vielleicht nicht immer in der Art und Weise passiert, wie wir uns oder der andere oder die andere sich das eigentlich wünschen würde. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt immer wieder Situationen, wo wir vor sogenannten schwierigen Gesprächen stehen. Das kann in der Beziehung sein, das kann im Gespräch mit dem Vorgesetzten sein. Wenn du an deine Trainings denkst, rund um das Thema Kommunikation, wenn du an ein Buch denkst, was mich interessieren würde, ist, wie bereite ich mich auf ein schwieriges Gespräch richtig vor? Angenommen, ich muss beispielsweise in der Familie ein Gespräch führen, wo ich jemanden nicht verletzen möchte, aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen klar machen möchte, dass ich gewisse Grenzen habe und dass die bitte nicht mehr überschritten werden sollen. Wie bereite ich mich darauf vor und was muss ich während des Gespräches auf jeden Fall beachten?
Also 2 grundsätzliche Tipps dazu. Punkt Nummer 1, Vorbereitung. Setz dich bitte vorher hin, gerade wenn du weißt, ich werde dieses Gespräch jetzt führen, und schreibe auf alles, was dir einfällt zu diesem Menschen, mit dem du sprechen möchtest, was an ihm oder an ihr positiv ist. Alle positiven Eigenschaften. Und diese Liste, die führst du fort, deshalb auch, wenn du so einen Gesprächstermin vereinbart hast, ne? Es ist gut, wenn du mit der Liste ein paar Tage vorher schon anfängst, ja? Die führst du fort, bis du so nach Möglichkeit 7, 8 wirklich tolle Eigenschaften gefunden hast. Und dann, bevor du in dieses Gespräch gehst, liest du dir diese Eigenschaften nochmal durch, damit du dir ein positives Bild von diesen Menschen machst. Denn wenn wir ein schwieriges Gespräch führen und zu führen haben, sind wir meistens in unserem Mentalen schon so drauf, meinetwegen, der ist immer so aufbrausend oder der versteht mich nicht, ja, der lebt nur in seiner Welt oder solche Sachen. Ja. Das heißt, wir bringen uns da selber auch noch so in Rage. Ne? Wir könnten auch sagen, das ist Selbsthypnose. Ne? Und wenn du mit so einer Einstellung ins Gespräch gehst, ich glaube, das ist auch jedem sofort einsichtig, dann wirst du selber keine tollen Worte finden. Wenn du aber mit einer Positivhaltung zu diesem Mensch gehst und sagst, na ja, wir haben eine schwierige Situation, das und das und das ist allerdings auch alles positiv an ihm, dann bist du selber schon mal, ich sag das mal, weicher. Und dann ist es wichtig, dass du in dem Gespräch selber nach Möglichkeit eine Methode anwendest, die nennt sich 3W, 3V. Und dieses 3W steht für, ich sag erstmal nur das, was ich wahrnehme. Da sind wir wieder dabei, ne? Bitte keine Bewertungen. Nur wahrnehmen. Was nehme ich wahr? Dann, was hat das für eine Wirkung auf mich? Das ist das zweite W. Und dann, was ist mein Wunsch für die Zukunft? Ja, also ich darf sagen, das hat auf mich eine Wirkung im Sinne von, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht richtig wahrgenommen, weil ich fühle, ich bin anders, als ich dann da dargestellt werde. Und das ärgert mich, das lässt mich selbst nicht wohlfühlen. Und das möchte ich so nicht mehr. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir in Zukunft zum Beispiel mehr Pausen einbauen in unsere Gespräche, damit ich auch zu Wort komme und auch meine Sicht der Dinge sagen kann und mich nicht wie so ein kleines Kind fühle. So, ich darf dem großen anderen lauschen und ich bin ja klein und ich komme nicht zu Wort. Ja, ich konstruiere jetzt gerade mal so ein Beispiel. Es kann sein, dass tatsächlich nach diesem dritten W, also nach dem Wunsch, den du dann äußerst, die andere Person schon sagt, aha, ja, okay, gute Idee, können wir gerne so machen. Dann ist tatsächlich die Kommunikation nach diesem 3W schon abgeschlossen. Es kann aber auch sein, dass die andere Person da gar nicht mitgehen kann oder noch was anderes möchte, ja. So, das heißt, dann gehen wir rüber in 3V. Das bedeutet, der andere kommt jetzt erstmal mit seinem Vorschlag. Das ist das erste V. Dann kann es durchaus sein, dass das da so ein bisschen hin und her geht, ne? Also Vorschläge von beiden Seiten kommen. Das heißt, wir kommen in die Phase der Verhandlung. Da darf also verhandelt werden. Und dann das letzte V ist dann die Vereinbarung, die getroffen wird. Das heißt, wir einigen uns dann, deshalb Vereinbarung, auf ein bestimmtes Vorgehen, auf eine bestimmte Art und Weise des Umgangs, auf einen bestimmten Zeitplan und, und.
Mindful Moment. Wenn es darum geht, ein werterfülltes Leben zu führen, indem du deine Vision zur Wirklichkeit machst, bleibt auch das ein oder andere schwierige Gespräch nicht aus. Ob es darum geht, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen oder Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren, diese Gespräche spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben. Und doch meiden viele Menschen diese oft, weil sie halt nicht besonders angenehm sind. Jana beschreibt hier aber eine Strategie, mit der wir schwierige Gespräche mit mehr Leichtigkeit und sogar einer positiven Haltung angehen können. Als Vorbereitung schnappst du dir einen Zettel und schreibst 7 bis 8 positive Eigenschaften deines Gegenübers auf. Ja, auch wenn es dir erstmal schwerfällt. Lies dir diese Liste vor dem Gespräch noch einmal durch. Bei der eigentlichen Konversation formuliere dein Anliegen mit der 3W-Formel, also deine subjektive Wahrnehmung, welche Wirkung das Geschehen auf dich hat und was du dir anstattdessen wünschst. Lade dann dein Gegenüber ein, mit dir Lösungen zu finden, und zwar nach der 3V-Formel. Ihr sammelt Vorschläge, verhandelt darüber und kommt dann zu einer Vereinbarung. Diese Strategie bedient sich aus erfolgreichen Konzepten, zum einen der gewaltfreien Kommunikation, aber auch der lösungsorientierten Kommunikation. beides Ansätze, die uns helfen, auch schwierige Situationen ressourcevoller und mit mehr innerer Kraft zu bewältigen. Und vielleicht fällt dir jetzt schon ein Moment ein, bei dem du diese Techniken in der freien Wildbahn testen könntest.
Super schöne Ausführung, gerade auch nochmal mit dem positiven Reframing. Aber jetzt erst nochmal für unsere Hörer. Wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren?
Also es gibt eine wunderbare neue Webseite von mir. Die heißt tatsächlich einfach nur dr-hartwig.de. Und da findet ihr alles über mich, auch Sachen, die Oliver schon vorgestellt hat. Ja. Und dann gibt es ein neues Buch von mir. Also Oliver hatte ja das Buch Der Zauberstab erwähnt. Es gibt ein neues Buch, das heißt so wie auch meine Seminare, Persönlichkeit stärken, souverän überzeugen. Manual für optimale Wirkung und Präsenz in erfolgskritischen Situationen. Das ist noch nicht im Buchhandel. Da entsteht gerade so das Buchmarketing, da bin ich gerade dabei. Das ist es eigentlich schon. Die Daten zu mir findet ihr alle auf der Webseite.
Großartig. Dann vielen Dank für die ganzen Einblicke, auch für die persönlichen Einblicke. Und ja, ich denke, wir schließen langsam.
Auch von mir nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Jana, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Dein unglaubliches Wissen, die vielen Perspektiven, die vielen persönlichen Seiten, die du heute auch mit uns und unseren Hörerinnen geteilt hast.
Ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Wow, wieder eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, wie ich finde. Kai, bin gespannt auf deine drei Key Takeaways. Also meine drei, die ich mitgenommen habe aus dem Gespräch, sind als eigener Betroffener die Introversion als Superpower. So wichtig, wie ich finde. Und vielleicht noch mit einem zusätzlichen Hack versehen, wie wir auch im Alltag sicherstellen können, dass diese Stimmen gehört werden. Ganz einfach in einem Meeting eine Routine etablieren, dass alle Stimmen eben gehört werden. Sonst hören wir eben immer nur die gleichen. Und das ist mindestens nicht das, was wir unter Diversität haben wollen. Also Introversion ja Superpower wäre das Erste. Das Zweite ist Bewertungsfreiheit. Und eben, was sie sagt, zu beobachten und nicht bewerten, was super schwer ist. Ja, weil wir haben einfach so eine Labeling-Maschine bei uns im Kopf, die einfach bewusst mal offline nehmen und einfach nur beobachten, was ich sehe, schreiben, was ich sehe und nicht bewerten. Super wichtiges Tool. Und das Dritte, was ich mitgenommen habe, sind die Ruheinseln. Wieder mit einer weiteren Superpower, in dem Fall der Atem. Eine Ressource, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, die wir immer dabei haben und die wir bei weitem noch nicht voll nutzen. Und da einfach auch der Wunsch, die Empfehlung, da weiter reinzugehen. Und wir werden mit Sicherheit irgendwann mal eine Folge haben, wo es einfach nur um den Atem gehen wird. Kai, was sagst du?
Ja, meine drei Key Takeaways. Zum einen zum Thema ganzheitliche Entwicklung, die zwei Fragen, die Jana aufgeworfen hat. Was sind eigentlich meine Ziele im Leben, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, aber auch, welchen Beitrag kann ich denn dazu leisten, dass die Welt ein bisschen besser wird? Und hier aus meiner Sicht ganz wichtig, die Antworten sollten aus den eigenen Werten, aus den eigenen Zielen heraus definiert werden und weniger daraus, was vielleicht in Vorzeiten durch unsere Eltern an uns herangetragen wurde oder welche Ziele gesellschaftlich konform sind. Es gilt sich immer vor Auge zu halten, Erfolg ist das, was erfolgt, wenn du deiner inneren Stimme folgst. Dann zweitens schwierige Gespräche, also hier sich einfach wirklich vor Augen zu halten, das gilt auch für mich. Gerade dann, wenn Situationen schwierig sind, sind sie meistens hochemotional. Gerade dann, wenn Situationen hochemotional oder auch nur emotional sind, tendieren wir dazu, eher affektiv und impulsiv zu reagieren. Das bedeutet aber auch, dass wir meistens aus einer eher negativen Grundhaltung heraus starten. Sinnstiftender und wahrscheinlich auch nachhaltiger ist es sicherlich, aus der positiven Attitude heraus zu starten, und das gelingt sicherlich sehr gut, so wie Jana das auch nochmal aufgezeigt hat, indem wir vielleicht im Vorfeld positive Grundeigenschaften sammeln und dann eben aus dieser positiven Einsicht heraus in die Diskussion starten. Und Punkt Nummer 3, Umgang mit Ängsten. Was mir hier gut gefallen hat, war die von Jana beschriebene Just-Do-It-Attitüde, weil hierin mitschwingt, dass es weniger darum geht, abzuwarten, bis ein Gefühl der Angst oder der Unsicherheit abnimmt, sondern dieses wahrzunehmen, ihm Berechtigung zu geben und trotzdem in die Handlung zu finden, gemäß der Aussage, dass der Weg aus der Angst heraus immer der Weg durch die Angst hindurch ist.
Super. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In 2 Wochen geht es weiter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter, folgt uns und gebt uns euer Feedback. Und solltet ihr Gäste haben, die ihr gerne einmal hier hören wollt, dann schreibt uns ebenfalls. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis in 2 Wochen. Passt auf euch auf und alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.